Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.
Ist der MSR World eigentlich nur noch was für Zocker?
Bei mir rennst du da so ein bisschen offene Türen ein. Es ist ein Desaster. Also ich könnte jeden Abend einen Heulkrampf kriegen. Da wird die Luft schon sehr dünn.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem Stargast, auf den ihr schon lange gewartet habt, den ihr wieder mal gefordert habt. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Er ist der deutsche ETF-Papst, Finanzexperte, Vermögensverwalter und natürlich auch Bestseller-Autor. Herzlich willkommen, Gerd Kommer.
Freut mich sehr, Mario.
Gerd, sehr schön, dass du wieder da bist. Wir haben einiges zu besprechen und die Zuschauer, glaube ich, haben viele Fragen, gerade was die Märkte betrifft, denn die Schlagzeilen werden uns ja gerade so um die Ohren gehauen. Und jetzt muss ich vorab was ganz Tolles loswerden, denn Gerd, da könnt ihr wirklich euch freuen, hat sich bereit erklärt, dass wir mal wieder ein Live-Webinar machen und zwar am 10. September um 17 Uhr und ihr könnt alle mit dabei sein, euch gratis jetzt anmelden. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Gerd, herzlichen Dank, da freue ich mich sehr drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Jetzt muss ich ein bisschen die Stimmung kurz vermiesen am Anfang. Jetzt haben wir vor kurzem Schlagzeilen wieder gelesen über den norwegischen Staatsfonds. Der hat wieder ordentlich Rendite gemacht im ersten Halbjahr. 58 Milliarden Euro an Wert alleine dazu gewonnen. Die Polen machen es gerade vor, die wollen 2026 durchstarten. Jetzt mit einem Investmentkonto, was massiv Steuer, nicht benachteiligt, das ist das erste Wort, was bevorteilt ist. Viele machen es vor, die Schweden auch. Wir kriegen es irgendwie gar nicht hin. Wir sprechen jetzt wieder über Steuererhöhungen. Ja, wie sehr enttäuscht dich das, dass wir da einfach nicht vorwärts kommen?
Also mich enttäuscht das maßlos. Es ist ein absolutes Desaster und Armutszeugnis, dass wir steuerbegünstigtes Kapitalmarkt investieren, wie auch immer in den USA, wie man es auch immer nennen möchte, in den USA heißt das 401k oder Individual Retirement Account, weltberühmt, wenn man so ein klein bisschen in dieser Materie drinsteckt, gibt seit 50 Jahren fast in den USA, funktioniert genial gut, also mit anderen Worten, man kann steuerfrei in liquide Investments investieren, also Indexfonds, einzelne Aktien, Krypto sogar und kriegt einen riesigen Steuervorteil, also eine Steuerbefreiung, wenn man das Zeug, bis man, ich glaube, 59,5 ist oder 60 ist und so weiter. Also man kann quasi nicht damit rumzocken. Man kriegt den Steuervorteil nur, wenn man lange genug drin bleibt. Und die Leute finden das klasse. Das ist übrigens der Hauptgrund, Kunstpause, der Hauptgrund, warum in den USA 60-65% aller Haushalte in Aktien investieren, diese Steueranreize. Das ist nicht, weil die Amis inhärent jetzt so unglaublich risikofreudig sind und sagen, ich zocke gerne am Aktienmarkt. Nein, weil sie sowohl bei ihrem Arbeitgeber in Gestalt der betrieblichen Altersvorsorge als auch privat sozusagen ohne Arbeitgeber, ohne Arbeitsverhältnis steuerbegünstigt in Kapitalmarktanlagen investieren können. Und der Staat fördert das seit vielen Jahrzehnten und es funktioniert saumäßig gut. Vor allen Dingen für Menschen, die sich keine Immobilie leisten können und auch niemals leisten werden können, weil sie nicht die Bonität haben, das Eigenkapital, den Lifestyle, die Stabilität ihres Einkommens, die Höhe des Einkommens und so weiter. Und dass wir, diese Bundesregierung, wir das nicht zustande kriegen, ist so, so traurig. Wirklich traurig. Es ist ein Desaster. Also ich könnte jeden Abend einen Heulkrampf kriegen.
Und Was mich also ärgert, jetzt gibt's ja immer noch die bequeme Ausrede, ja, in den USA, auch wenn das sicherlich fadenscheinig ist, das kann man ja nicht vergleichen, aber jetzt haben wir ja wirklich einige Vorbilder in Europa vor der Haustür, auch EU, also es gibt ja eigentlich keine Ausreden mehr, oder? Und das Rentensystem ist ja bei uns schon, ja, man kann eigentlich sagen, über die Wupper, also es gäbe auch dringenden Bedarf.
Es gibt keine Ausrede, aber ich sag dir, warum das in Deutschland seit Jahrzehnten nicht passiert, und die Erklärung ist eigentlich einfach, sie ist, also wenn du dir die, wie viele Abgeordnete haben wir im Bundestag?
600 irgendwas.
600, also eines der größten Parlamente der Welt nach China. Müsste man auch mal ein bisschen downsizen. aber zwei Drittel von diesen Bundestagsabgeordneten sind ökonomische Analphabeten, hassen, ich benutze dieses Wort mit Bedacht, den Kapitalismus, also die Marktwirtschaft. Haben keine Ahnung von Wirtschaftsgeschichte, Kapitalmarktgeschichte. Wenn sie das hätten, wüssten sie nämlich, dass die Marktwirtschaft in den letzten 250 Jahren das System war, das den ganzen Wohlstand, den wir haben auf diesem Planeten, einschließlich den Wohlstand in Schwellenländern und Entwicklungsländern, geschaffen hat. Kein anderes System, nicht der Sozialismus und die Gemeinwirtschaft. Ne? Aber wenn man halt gegen das System ist, was diesen ganzen Wohlstand, den wir verteilen können, ist, also wenn man politisch gegen dieses System ist, dann ist es klar, dass man, sagen wir, marktwirtschaftlich basierte Altersvorsorgesysteme ablehnt. Und das tun ja die meisten Parteien in diesem Bundestag und innerhalb der Parteien in der rechten Hälfte des Spektrums gibt es auch noch genug, die ihre Seelennöte mit der Marktwirtschaft haben.
Deswegen sprechen wir ja hier, weil dann immer wieder auch mal Kommentare kommen, Mensch Mario, mach doch was. Ja, wir machen ja und werden uns auch den Mund weiter fusselig reden, ja. Gerd, auch wenn wir da noch viel zu tun haben. Wir lassen uns nicht beirren. Jetzt muss man den Deutschen auch mal ein Kompliment machen. Bloomberg hat das vor kurzem gemeldet, dass seit 2022 ein Wandel hat sich abgezeichnet. Über 3 Millionen Deutsche haben begonnen, in Aktien zu investieren. Ein Anstieg von 44% in 10 Jahren. Jetzt wäre das ja eigentlich schön, dass man da mal vielleicht das auch ein bisschen auffängt. Jetzt könnte man polemisch sagen, wenn die Deutschen schon Aktien kaufen, steht dann wirklich der Crash kurz bevor.
Deutsche Aktienkäufer als Kontraindikator. Ja, vielleicht ist da was dran, da müsste man eine Strategie entwickeln.
Da wollen wir heute natürlich ein bisschen faktenbasierter drauf schauen. Jetzt sind es ja wilde Zeiten, wenn wir gerade mal auf die USA auch blicken, was da in diesem Jahr passiert ist, was wir eigentlich in diesem Jahr erlebt haben. Es ist noch nicht mal vorbei. Gefühlt reicht das eigentlich schon wieder für 5 bis 10 Jahre, was sich da abgespielt hat. Jetzt wird viel diskutiert, natürlich nicht mal mehr über die Aktien, über Bewertung sprechen wir gleich, sondern über viele andere Dinge. Jetzt Unabhängigkeit der Notenbank. Fürchten viele, dass die auf dem Spiel steht in den USA. Trump macht ja schon seit Monaten Druck, hätte am liebsten ja, Nullzinsen oder sehr niedrige. Jetzt haben wir die Geschichte mit der Gouverneurin, die er gefeuert hat, die sich jetzt wehrt. Es ist kompliziert auch. Es wird berichtet, dass die Inflation immer mehr geschätzt wird in den USA. Es sind spannende Zeiten, oder? Denkst du dir auch manchmal, oh, ich würde jetzt auch gerne in Cash gehen, mal ein bisschen mehr.
Ja, sind spannende Zeiten, aber... Also ich glaube, dass die Dinge gerade in den USA nicht so schlimm sind, zumindest die tagespolitischen Dinge, wie sie dargestellt werden. Die deutschen Medien hassen Donald Trump. Ich bin jetzt auch nicht der große Trump-Fan, aber was er tatsächlich macht, ist im Endeffekt besser oder weniger schlimm, als es in den deutschen Medien vor allen Dingen dargestellt wird. Wenn man angelsächsische Medien liest, dann merkt man, also britische Medien zum Beispiel. Also nehmen wir mal nur die ganze sogenannte Deportation von Flüchtlingen in den USA. Also unter Trump werden pro Jahr sowohl in seiner ersten Amtszeit als auch jetzt hier am Anfang in der zweiten Amtszeit weniger Menschen, also illegale Immigranten, deportiert, typischerweise nach Mexiko oder andere lateinamerikanische Länder, als unter Obama und Biden. Das ist jetzt nur ein kleines Schlaglicht, ne? Aber wir kriegen ein ganz anderes Bild gespiegelt von unseren Medien, ne? Trump, der große Feind aller Flüchtlinge oder Immigranten. Und für mich wäre ich würde es begrüßen, wenn solche Berichterstattung halt faktenbasiert wäre. Und nicht, weil man eine bestimmte Person verabscheut, ist automatisch alles, was diese Person tut, schlimm und übel und so weiter. Also einfach fakten- und wahrheitsbasiert. Und das Tagesgeschehen ist nicht so schlimm. Die amerikanische Staatsverschuldung, die könnte einem schon Sorgen bereiten.
Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Schauen wir mal auf die Aktienbewertung. Jetzt auf den ersten Blick denkt man sich ja um Gottes Willen, jetzt müssen wir das natürlich einordnen, aber wenn man das, jetzt sieht man ja einen Chart die letzten Tage rauf und runter, hier so hoch, so teuer waren wohlgemerkt US-Aktien noch nie. Jetzt haben wir eigentlich alles auf Allzeithoch, also Gold relativ weit oben, der Bitcoin, gut, da fehlen jetzt ein paar Prozent vielleicht, aber es ist alles relativ weit oben. Und jetzt hätte Trump am liebsten auch noch die Megazinssenkungen, wahrscheinlich fallen die Zinsen sogar bald in den USA. Also provokant gefragt, kaufen jetzt nur noch Narrenaktien oder die Deutschen?
Also kaufen nur noch Narrenaktien, kaufen nur noch Narren-Technologieaktien und oder US-Aktien, so müsste man meines Erachtens die Frage formulieren. Vielleicht können wir dann im Video eine Tabelle, die ich mitgebracht habe, einblenden, gerne, wo die, auf der die Forward-KGVs verschiedener MSCI-Aktienindizes per 31. Juli 2025 abgetragen werden. Und da kann man einfach sehen, dass letzten Endes der Tech-Sektor, der globale Tech-Sektor, also Tech-Aktien und regional gesehen die US-Aktien sehr teuer sind, ne? Und durch Zinssenkungen, das da noch ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, ist das so klug, ne? Aber jetzt kommt es aber, die Aktienmärkte außerhalb des Tech-Sektors, also alle Branchen außerhalb der Tech-Branche und außerhalb der USA, die sind nicht teuer, sondern normal oder günstig bewertet. Also da gibt es keinen Grund jetzt zu großer Sorge. Ne? China ist außerordentlich günstig bewertet. Alle Industrieländer außerhalb der USA, da gibt es den berühmten EFI-Index, den kann man jetzt nicht als ETF kaufen, aber EFI steht für Europe Far, Asia Far East, MSCI-Index, also im Prinzip alle Industrieländer außerhalb der USA oder ohne die USA, ist auch ganz normal oder leicht günstig bewertet. Also da kann man so ein bisschen Entwarnung geben. Also wer sich da Sorgen macht, der sollte einfach das Gewicht von Tech-Aktien und US-Aktien in seinem Portfolio so ein bisschen runterschrauben, runtermodulieren, weil man da also bei Tech im Tech-Sektor wirklich noch von hohen Bewertungen reden kann, leider.
Jetzt ist Momentum natürlich eins der Themen schlechthin, wenn wir über Nvidia und Co. sprechen. Wir haben was ganz Spannendes. Es gibt ja einen neuen Kanal, Bootcamp Börse, mit dem geschätzten Kollegen Marian Kopocz. Und der hat sich mit Gerd Kommer mal ganz tief über das Thema Momentum unterhalten. Das ist ja unser neuer Kanal für euch, für alle, die wirklich auch da mal ganz in die Tiefe rein wollen bei bestimmten Themen. Das Video verlinke ich euch natürlich, kann ich euch nur sehr empfehlen, wer wirklich mal bei Momentum da alles wissen will. Gerd, wenn man es jetzt mal ganz polemisch formuliert, was du jetzt sagst und wofür du auch stehst, und ich schaue mir den MSCI World an, Nvidia hier 5,7% alleine, dann kommt Microsoft mit fast 5%, Apple mit über 4, also wir kommen da auf weit über 20% von nur 10 Aktien. Ist der MSCI World eigentlich nur noch was für Zocker, wenn ich mir diese Zusammensetzung anschaue?
Ja, also bei mir rennst du da so ein bisschen offene Türen ein. Ne? Ich sage schon lange, dass dieses Klumpenrisiko US-Aktien und Tech-Aktien, also die beiden Konzepte, Gruppierungen von Aktien überschneiden sich ja, dass das einfach ein ungesundes Klumpenrisiko ist. Also wer zum Beispiel in ein MSCI World investiert, tut das ja häufig, um in die Welt AG zu investieren, ein Weltportfolio zu haben, zumindest im Aktienmarkt. Und
ist es ja theoretisch auch, aber
Sollte es im Wesentlichen theoretisch sein. Klar, die Schwellenländer fehlen und Small Caps fehlen, aber im Großen und Ganzen ja, also stimme ich dir zu. Und in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren hat sich halt da aufgrund der Outperformance von Tech-Aktien und US-Aktien ein Klumpen gebildet. Und wenn ich, also ich muss mich ja als Anleger immer zuerst fragen, was will ich eigentlich? Ne? Ich kann nur zum Schluss kommen, dass ich falsch unterwegs bin, wenn ich vorher mich gefragt habe, wohin möchte ich eigentlich reisen? Wohin möchte ich mich bewegen? Und wenn meine Antwort auf diese Frage ist, ich möchte eigentlich ein ausgewogenes Investment in die Welt AG haben und nicht auf einzelne Branchen oder Länder wetten, spekulieren, dann ist ein MSCI World ETF für sich genommen klumpig. Und in der Geschichte gibt es genug Beispiele, das würde jetzt zu weit führen für dieses kurze Video, um die alle zu erzählen. Japan, ich glaube, da klingelt es bei einigen in Erinnerung.
Ja, das war natürlich spektakulär.
in denen einzelne Länder und auch einzelne Branchen über sehr lange Zeit dann so Slow-Motion-Crashes erlebten. Und kein Land, keine Branche auf der Welt ist ganz sozusagen garantiert davor gefeit und ausgenommen. Ne? Und deswegen, also 70%, 80% oder 90%, so ist es ja in manchen Portfolios, in einem Land, in einer Branche, das ist nicht gut.
Gerd, jetzt bin ich ja vor kurzem ein bisschen erschrocken und habe mir gedacht, habe ich jetzt Gerd beim Market Timing erwischt, weil ich gelesen habe vor ein paar Monaten schon, dass du gesagt hast, das Ende der US-Dominanz, beziehungsweise dass du da ein bisschen kritischer bist. Jetzt wirst du da langfristig wahrscheinlich recht haben, dass sich ja irgendwas wieder mal normalisieren muss. Es ist ja trotzdem die Frage, wie lange dauert das? Also ist das dann auch eine Form von Market Timing, wenn ich sage, ich beschneide jetzt etwas und dann läuft es vielleicht nochmal 5 bis 10 Jahre weiter?
Ich bin erstmal jemand, der gnadenlos offen und ich versuche auch ehrlich zu sein, ist also die, ich sage schon seit vielen, vielen Jahren, dass man die USA nicht mit 60-70% gewichten sollte in seinem Portfolio. Und ja, du hast recht, mit Ausnahme letztlich des späten Frühjahrs, als mal in den USA drastisch nach unten ging und year to date sind US-Aktien auch sozusagen Underperformer relativ zu
Recht. Stimmt, ja.
Aber sie sind ja im Wesentlichen zurückgekommen in den letzten Wochen. Und Tatsache ist, in den letzten 10 Jahren haben US-Aktien und Tech-Aktien outperformed und derjenige, der Tech und US untergewichtet hat, hat dafür sozusagen leiden müssen, Unterrendite produziert. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass man die Turning Points von solchen Gezeitenwechseln, wenn man so will, Rotations, dass man die sehr zuverlässig oder auch zuverlässig genug timen kann, ne? Und daher bin ich oder votiere ich für so eine strategische Asset-Allokation. Die muss ich mir halt einfach, für die muss ich mich entscheiden oder ich muss die für mich festlegen. Und ich sage, ich möchte in keinem einzelnen Land mehr als 40-45%. Mhm. Ja, die USA haben den größten und wichtigsten Kapitalmarkt, Aktienmarkt im Speziellen der Welt. Das ist ja keine Frage. Und sollte das höchste Gewicht in meinem Portfolio zumindest haben, aber nicht 80-90%. Ne? Und das ist einfach so eine, wenn du so willst, strategische Überlegung. Ne? Ich muss ein Portfolio bauen. Ray Dalio hat ja diesen Begriff. Ich bin ja gar nicht der große Freund von Ray Dalio. Darüber können wir vielleicht mal noch ein eigenes Video machen. Des All-Weather-Portfolios geprägt. Ne? Und die spezifische Strategie, die dahinter steckt, hinter dem Dalio All-Weather-Portfolio, die finde ich nicht besonders gut.
Also Gold, Anleihen, Aktien, genau, mal so ganz grob aufgeteilt.
Und das ist ja auch so ein Risk-Parity-Ansatz und so weiter. Könnte aber viel drüber sprechen. Aber der Grundgedanke, dass ich ein Portfolio designe, baue, das für verschiedene in verschiedenen Szenarien eine vernünftige Performance produziert. Nicht die beste Performance in einem Szenario. Das ist was ganz anderes.
Ja,
also das kann man.
Ist ja noch eine Form von Wette dann in gewisser Weise. Ja.
So wie ein Hochgebirgsbergsteiger, der nimmt Ausrüstung mit, sagen wir mal, okay, der Wetterbericht sagt, in den nächsten 5 Tagen wird es nicht schneien, wir haben wunderbare Temperaturen, haben außerordentliches Hochhaben und so weiter. Trotzdem nimmt doch dieser Hochgebirgsbergsteiger im Himalaya oder sonst wo, nimmt Equipment mit für einen, sagen wir mal, Schneefall oder Schlechtwetterkonditionen, ne? Obwohl das ja eigentlich, wenn die Wettervorhersage stimmt, ist das vertane Liebesmühe. Er muss mehr Gepäck mit sich rumschleppen, macht also weniger Spaß, ist sogar unter günstigen Wetterbedingungen ein bisschen ein schlechterer Bergsteiger, weil er mehr Gewicht hinter sich herschleppt oder auf sich schleppt und so weiter. Es ist so ein bisschen Szenario-Denken. Also ich möchte nicht die beste Leistung für gutes Wetter abliefern, sondern eine okay Leistung für jedes Wetter.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen dieses Szenario-Denken oder All-Weather-Konzept. Und das ist eigentlich mein Ansatz.
Mhm.
Ich möchte.
Da wird ja alles viel mehr beschnitten bei den Einzelwerten oder auch bei der
Länder. Und am Ende wird Bilanz gemacht, wenn du 70 bist, 80, 90. jedenfalls nicht nach 12 Monaten, wird sozusagen Bilanz gezogen und dann ist, stellt sich die Frage, bist du in den oberen, sagen wir mal 10-20% nicht der beste Investor der Welt? Will ich gar nicht sein.
Werbung. Ihr wisst ja, an der Börse hilft es, wenn man besonders gut ausgeschlafen ist. Und für mich als Unternehmer ist Schlaf das Wichtigste, um meine Ziele zu erreichen. Ohne guten Schlaf läuft bei mir gar nichts. Und genau da kommt meine neue Matratze ins Spiel. Die Elite AirGrid Matratze von Emma. Ich schlafe seit einiger Zeit drauf und merke echt einen Unterschied. Kühlende Wirkung. Kein Schwitzen mehr in der Nacht, meine Schultern fühlen sich morgens nicht mehr so steif an, denn die Matratze passt sich sofort an jede Bewegung an. Das fühlt sich fast schon ein bisschen schwerelos an. Und was ich auch noch praktisch finde, der Bezug ist atmungsaktiv, abnehmbar und waschbar. Außerdem hast du 100 Nächte Probeschlafen und kostenlosen Versand sowie Abholung, also null Risiko. Und wer Probleme beim Einschlafen haben sollte, Emma hat zum Beispiel auch Gewichtsdecken, die senken nämlich die Herzfrequenz und Atmung und helfen so beim besseren Einschlafen. Gerade läuft übrigens der große Emma-Geburtstags-Sale. Es gibt bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte wie Betten, Kissen oder Decken. Und mit meinem Code Mario5 sparst du nochmal 5% on top. Mein Tipp, probiert's einfach aus. Ich merke, wie viel erholter ich morgens bin, wenn ich gut ausgeschlafen bin. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes.
Diesen Ehrgeiz habe ich nicht. Aber ich möchte gerne über einen langen Zeitraum, 20, 30, 40 Jahre, am Ende dieses Zeitraums möchte ich im oberen Drittel, im oberen Viertel, im oberen Zehntel sein. Und zwischendurch, der Stichwort der Weg ist das Ziel, ist auch eine abgedroschene Floskel, aber so ganz falsch ist sie nicht, möchte ich nie zu den Allerschlechtesten gehören. Ich möchte nicht im Tal der Tränen wandeln, ne? auch nicht kurzzeitig, ne? So, das ist so ein bisschen die Philosophie, die hinter Vermeidung von Klumpenrisiken steckt.
Die Frage ist ja auch, die man sich mal stellen muss, wo könnte das auch noch hinführen? Also jetzt sagen wir beim MSCI World, die Gewichtung ist ja Wahnsinn, die USA über 70%. Das ist jetzt nicht mehr, dass man sagt, ja, das ist viel, sondern das ist enorm viel. Kann das für dich irgendwann ein absurdes Fern erreichen? Ich meine, Nvidia, ich glaube es jetzt auch nicht, aber die kann sich auch nochmal verdoppeln. Also, weil wir haben auch vor 2 Jahren gesagt, naja, das wurde nochmal einiges an Wert draufgesattelt. Also ja, man weiß es ja nicht, was da passiert.
Ja, das ist wahr. Also, wobei Nvidia, sagen wir mal, die Bewertung, die Nvidia, ich habe es jetzt nicht ganz genau natürlich in Erinnerung, die sie vor einem Jahr hatten, irgendwo mit dem 60er PE-KGV, das haben sie jetzt immer noch. Ne?
Also, ja genau, die machen auch irre Gewinne, das muss man ja auch sagen. Ja. Ne?
In der Tat, also sagen wir mal, wir alle kennen den abgedroschenen Spruch, also es auch nach einem 90% Verlust kann nochmal ein 90% Verlust kommen und umgekehrt geht's genauso und der Markt kann länger irrational bleiben, wie wir beide solvent bleiben können. Ist übrigens nicht von John Maynard Keynes, man weiß nicht, wer es gesagt hat. Alles stimmt und sein Gegenteil, aber Tatsache ist, dass es eine Regression zum Mittelwert gibt, dass sehr hohe Bewertungen von einzelnen Aktiensegmenten dazu tendieren, auf lange Sicht wieder sich zu normalisieren und umgekehrt sehr günstige Bewertungen tun das Gleiche, aber in die Gegenrichtung. Und dass Bewertungen einen starken Einfluss auf erwartete Renditen haben, also niedrige Bewertungen bedeuten nur erwartete Renditen in der Zukunft, statistisch betrachtet und umgekehrt. Und aber die, wann das dann jeweils geschieht, das ist einfach letztlich sehr, sehr schwer zu timen. Und da sind wir wieder so quasi bei der strategischen Asset-Allokation. Will ich diese Klumpen in hochbewerteten KI-nahen Aktien, will ich das? Oder sage ich, okay, wenn ich da 10% habe, das reicht mir auch schon. Weil quasi, wenn ich den globalen Aktienmarkt betrachte, ist das ja schon eine Übergewichtung. Ne? Mhm. Und da wäre ich halt vorsichtig. Also solange man die Welle reitet, ne, fühlt sich das immer saumäßig gut an, ne? Aber es kann halt ganz schnell auch anders kommen. Und April, Mai haben wir ja gesehen, dass es mal ganz ordentlich rappeln kann in der Kiste.
Schnell auch. Das ist ja das Problem beim Momentum. Das geht sehr lange hoch, aber wenn es dann mal kippt, dann geht es auch sehr schnell runter.
Aber die Momentumprämie, das muss man auch sagen, also viel, Aktien zeigen Momentum, ne, aber das heißt jetzt nicht, dass ich sagen würde, und ich bin ein Fan der Momentumprämie, die kann man über Momentum Investing und ETFs nutzen. Dazu habe ich ja mit Mario und Marian ein eigenes Video gemacht auf eurem Beating Beta-Kanal. Ich bin ein großer Fan davon, das kann man relativ einfach über ETFs umsetzen. Was ich aber nicht so gut finde persönlich, ist das zu versuchen, über Einzelwert-Investment zu machen. Die technische Analyse als Beispiel, da gibt es ja auch den Begriff Momentum. Das ist, hat aber nichts mit der wissenschaftlichen Definition von Momentum-Investing oder der Momentum-Prämie zu tun. Ist aber der gleiche Begriff, wird oft so ein bisschen verwechselt. Trend-Following ist eigentlich auch ein Synonym dafür, wird auch in beiden Lagern, also in der Wissenschaft und in der technischen Analyse verwendet, sind aber verschiedene Dinge. Bei der technischen Analyse bezieht sich das auf Einzelwerte in der Regel. Und da funktioniert es meines Erachtens nicht gut. Es kann ganz böse schief gehen.
Genau, und das spannende Video, wie gesagt, das habe ich euch verlinkt, findet ihr dann ganz einfach. Jetzt eine Frage, wenn ich das Ganze beschneide, also das ist ja logisch. Ich glaube, da fühlen sich viele gut damit, gerade jetzt, wo wir halt wirklich richtig sportliche Bewertungen haben. Trotzdem vom Grundprinzip her, wir wissen ja auch aus der Forschung, dass dann die Aktienrenditen aus wenigen, erstaunlich wenigen Aktien kommen. Und jetzt hier zum Beispiel auch spannend, wenn man sich mal die Gewinne anschaut, jetzt hier von den, ja, von Big Tech, seit ChatGPT, die schießen nach oben. Der S&P, der Rest kriecht vor sich hin. Da sieht man das immer wieder sehr schön. Klar, die Frage ist, wie lange kann das weitergehen? Aber inwiefern beschneide ich dann meine Rendite, wenn ich quasi diese völlig Irren, die nach oben rausschießen, die ich vorher auch nicht kenne unbedingt, wenn ich die quasi kappe oder beschränke, kostet das dann nicht auf lange Sicht auch viel Rendite?
Also sage mal, das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich eine strategische Asset-Allokation, die insbesondere Klumpen vermeiden sucht, die wird das tun. Ne? Die im Up Tick oder im Upturn wird die Rendite kosten und im Downturn wird sie Rendite bringen, also oder weniger Verluste bringen und damit Rendite bringen, wenn man es genau nimmt. Momentum Investing selbst ist eigentlich genau das, wovor du so ein klein bisschen sarkastisch gewarnt hast, nämlich die Welle zu reiten, ne? Also mit anderen Worten, Aktien haben eine statistische, börsennotierte Unternehmensaktien haben eine statistische Tendenz, Outperformance, die sie in der jüngeren Zeit hatten, in den letzten, sagen wir mal, 3 bis 12 Monaten, das nochmal 3 bis 9 Monate fortzusetzen. Mhm. Also das ist das Momentum. Und das wirkt auch in die andere Richtung. Also die besonders schlechten Aktien, die den Markt unterperformt haben in den letzten circa 12 Monaten, die werden das tendenziell statistisch noch mal ein paar Monate fortsetzen. Daraus kann man eine Strategie machen. Das sind diese Momentum-Indizes, die man eben über ETFs auch ganz einfach als normaler Privatanleger kaufen kann. Und die Momentum-Prämie, die seit 30 Jahren oder sowas in der Wissenschaft bekannt ist, die insbesondere Vorkosten, also wenn man jetzt mal nur die Indexdaten betrachtet und die Kosten der Umsetzung, also die Transaktionskosten der Umsetzung ignoriert, ist ungeheuer stark. Die ist größer als die Value-Prämie oder höher als die Value-Prämie, als die Small-Cap-Prämie, als die Quality-Prämie und andere Prämien. Das Problem beim Momentum ist halt, die Umsetzung verursacht einen hohen Umschlag in dein Portfolio und diese Transaktionskosten, die man da dann verursacht, die fressen so einen Teil dieser Vorkosten-Outperformance wieder auf. Aber grundsätzlich, die Momentum-Prämie ist super etabliert in der Wissenschaft und das kann sich ein Privatanleger zunutze machen. Und viele sehen es ja auch und denken auch, die Nvidias dieser Welt und wie sie alle heißen, die laufen jetzt gut und das muss sich doch noch eine Weile fortsetzen. Also wir haben es ja so quasi im Bauchgefühl, ne? Und wenn irgendeiner abschmiert, dann denken wir, ja, das wird jetzt noch mal eine Weile so fortgehen. Und vielleicht ist dieses Bauchgefühl gar nicht so ganz falsch, ne? Also weiß es nicht.
Wie viel Cash ist denn aus deiner Sicht jetzt rational? Das Problem ist ja, wir wissen eigentlich auch aus der Forschung, 100% Aktien langfristig sind im Zweifel die beste Wahl. Trotzdem, wenn wir, du hast vorher gesagt, Bewertung, jetzt haben wir natürlich eine große Abweichung von China zu den USA, da ist der Weg dann schon relativ weit. trotzdem, wie ist das aus deiner Sicht, wenn man dann auf die erwarteten oder zu erwartenden Renditen schaut, ist es dann vielleicht doch mal gar nicht so blöd, mal 20-30% Cash zu haben?
Also jeder sollte sowieso ein dickes, fettes, eine dicke, fette persönliche Liquiditätsreserve zu haben, Entschuldigung. Mhm. Da gibt's die alte, meines Erachtens viel zu schlank dimensionierte Bauernregel, so 3-4 netto Monatsgehälter auf dem Tagesgeldkonto, speziellen Tagesgeldkonto und so weiter. Ich glaube, für diejenigen, die sich's leisten können, also die jetzt nicht gerade 18 sind und sowieso noch nichts sparen können, weil einfach das Einkommen zu gering ist und auch noch nicht sparen müssen, um Gottes Willen. Also für diejenigen, die es leisten können, sollte man durchaus sagen, also 6 bis 12 Mal die monatlichen Lebenshaltungskosten des Haushaltes. Das sollte die persönliche Liquiditätsreserve sein. Das ist ein unglaublich wichtiger Seelentröster, wenn es im Leben, und das Leben schließt eben den Kapitalmarkt mit ein, wenn man da unterwegs ist. Es kann aber auch den Arbeitsplatz bedeuten, ne? Und es kann die Gesundheit bedeuten, vielleicht auch die persönliche Beziehung, wenn es auf einem von diesen wichtigen Feldern stark nach unten geht, dann ist so eine persönliche Liquiditätsreserve, wo du ein Jahr lang als Beispiel 12 Mal deine monatlich durchschnittlichen Lebenshaltungskosten hast, ein unglaublich wertvoller Seelentröster.
Das hat am Aktienmarkt schon mal nichts verloren. Ja.
Sondern nur als Tagesgeld, möglichst innerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Mhm. Also wenn man über, je nach Lebensstil, über 100.000 für das, was ich gerade formelmäßig gesagt habe, braucht, weil man im Monat 10.000 Euro oder mehr Lebenshaltungskosten hat, dann würden ja die 100.000 das Limit nicht reichen, dann würde ich halt einen Geldmarktfonds nehmen. Ne? Mhm. Da habe ich nicht dieses Bankenrisiko. So, und ich glaube, dass die Seelentrösterwirkung dieser persönlichen Liquiditätsreserve wird unterschätzt. Ne? Weil man sie halt selten braucht, ne? Vielleicht nur 2 Mal im Leben. Und weil sie keine Rendite bringt, ne? Dann denken viele Leute, okay, das möchte ich mir nicht zumuten oder brauche ich nicht. Ich persönlich glaube, das ist wichtig. Und ist eigentlich auch in der Wissenschaft ziemlich unstrittig, ne? Und damit ist ja schon so teilweise deine Frage beantwortet, wie viel Cash man braucht. Ich glaube, die meisten Menschen sind nicht optimal bedient mit einer 100% Aktien-Allocation, Asset Allocation, sondern mit weniger. Ne?
Wenn reden wir dann über Anleihen auch noch? Oder?
Oh ja, ja. Also möglichst High Quality. Ich würde abraten, zu viel Durationsrisiko zu nehmen, Zinsänderungsrisiko.
Also Kurzläufer dann eher, oder
genau, ja.
Kürzerlaufende.
Ein Grund dafür ist, dass ich glaube, aufgrund der sehr hohen Staatsverschuldung weltweit, in den USA ganz extrem, dass wir strukturell steigende Langfristzinsen haben werden in der Zukunft. Ich habe das Wort Langfristzinsen genannt, nicht Kurzfristzinsen. Die Kurzfristzinsen können von den Zentralbanken bis zu einem gewissen Grade bestimmt werden. Sie können sich auch nicht unendlich gegen den Markt stemmen. Ne?
Wir sehen das Phänomen ja auch gerade, die Zinsen sollen ja fallen, aber am längeren Ende tut sich eigentlich nicht so viel.
Und wenn sinkende Zinsen verursachen tendenziell mehr Inflation und so weiter, also die Notenbanken können nicht einfach nur hier, ich tippe ein, niedrige Zinsen und zack, passiert das. Ne? Mhm. Das kann niemand auf der Welt. Ne? Oder zumindest nicht dauerhaft. Ne? Das kann nämlich ganz, ganz böse nach hinten losgehen. Aber tendenziell haben die Notenbanken mehr Einfluss am kurzfristigen Ende und da haben sie einen gewissen Einfluss. Ne? Das ist keine Frage. Am langfristigen Ende der Duration ist der Einfluss der Notenbanken viel geringer. Sie haben da auch Einfluss über den Kauf von langfristigen Anleihen. Aufgrund der hohen Verschuldung, Staatsverschuldung, Verschuldung des Unternehmenssektors, Verschuldung der privaten Haushalte in den allermeisten Ländern, werden wir einen strukturellen Trend sehen zu steigenden Langfristzinsen. Das kann aber natürlich in einzelnen Jahren auch in die Gegenrichtung gehen. Ne?
Ja, klar.
Aber wer diese Theorie glaubt, ich zumindest halte sie für überhaupt nicht abwegig. Der würde bei Anleihen eher am kurzen Ende bleiben, der Duration, also keine Langläufer.
Dollar muss man ja auch noch beachten. Also es gibt ja viele, die sagen jetzt, ja, ich bin doch nicht blöd, ich kaufe doch keine Aktien, weil ich kriege jetzt in den USA noch ordentlich Zinsen und dann fallen die Zinsen, was du gerade erklärt hast, da muss man auch aufpassen, wenn sie am kurzen Ende fallen, müssen sie ja noch lange nicht am langen Ende fallen. Und dann habe ich Dollar ja auch noch, das muss ich auch noch beachten.
Ja, also ich glaube, Wechselkursrisiko zu nehmen ist, also vor allen Dingen bei zinstragenden Anlageformen, ist meines Erachtens einfach für einen Privatanleger nicht optimal. Also wir können Renditen über vieles produzieren, darüber, dass wir Aktien nehmen, Aktienrisiko, wir können Immobilienrisiko nehmen, wir können Credit Risk nehmen, also Anleihenrisiko, aber mit schlechten Schuldnern.
Ausfallrisiko dann.
Sub-Investment Grade oder Hochzinsanleihen, Junk Bonds, kein guter Begriff meines Erachtens. Also Hochzinsanleihen. Ich kann überall, ich kann Private Equity und bla bla bla. Aber Wechselkursrisiko ist meines Erachtens keine besonders gute Form von Risiko, die sich ein Privatanleger ins Portfolio holen sollte. Ne? Die reale erwartete Rendite von Wechselkursen ist null. Aber Wechselkurse sind sozusagen wie ganz bockige Wildpferde, die können, also in einem gegebenen 12-Monats-Zeitraum wird es extrem in die Richtung gehen und dann wieder in die Richtung. Ne? Und aber der Devisenmarkt, der ist der informationseffizienteste Markt. Also niemand kann mir erzählen, dass er Wechselkurse prognostizieren kann oder hinreichend. Also das ist ein Ratespiel. Ne?
Ja, da sind auch schon viele Leute aufgeschnappt. Ja. Also gerade sehr gefährlich auch Kredite oder so in anderen Währungen aufnehmen. Das kenne ich auch einige Geschichten. Und sollte man eher vermeiden.
Genau. Und wenn du halt US-Anleihen, US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen nimmst und das Wechselkursrisiko raushedgst, das kann man auch über ETS machen, wenn man möchte, oder individuell, dann kriegst du halt sozusagen, bist du beim Zinsniveau wieder im Euro. Ne? Mhm. Und das zeigt ja, dass du, also die hohen Kosten dieser Hedge, ne, das ist praktisch der ganze Zinsspread von 1-2 Prozentpunkten, durch die Hedge, die Kosten der Hedge sozusagen aufgefressen wird. Ne? Und das zeigt ja, dass da ein Risiko ist, sonst würde derjenige, der diese Hedge anbietet, nicht sie so teuer machen. Ne? Und also ich würde es einfach nicht machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, quasi Risiken, die bezahlt werden, die gut bezahlt werden, zu nehmen, die man einigermaßen gut einschätzen kann. Und Wechselkurse sind halt kein solches Risiko.
Was ich bei der Recherche gefunden habe, du findest Japan unterschätzt. Das fand ich spannend.
Ja, also Japan, das Land Japan, und wir sind ja, die Deutschen sind ganz besonders begeisterte Japan-Basher, ne? Also nicht so sehr die Nationalität Japan, um Gottes Willen, nein, sondern Japan als Aktienmarkt. Japan hat seine Hausaufgaben in den letzten 20 Jahren gemacht, also vor 30 Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre platzte die Japan-Blase, die platzte so quasi zurecht, nur weil es da riesige Probleme gab in der japanischen Volkswirtschaft. Die Japaner haben viel zu langsam praktisch diese Hausaufgaben gemacht und dafür auch einen hohen Preis gezahlt. Aber in den letzten 10 Jahren, also die Entschuldung der Unternehmen als Beispiel, die Entflechtung der Unternehmen, das heißt also diese Konglomerate, diese horizontalen Holdings, übrigens wie Warren Buffett, Berkshire Hathaway, dass also jedes japanische Unternehmen also praktisch die ganzen Zulieferer gekauft hat und keine Ahnung was. Das ist alles sehr, sehr stark reduziert worden. Auch die unglaublich hohen Cash-Holdings, die japanische Unternehmen hatten, damit der CEO niemals in Schwierigkeiten kommen würde. Ne? Also wenn ich halt so eine Kriegskasse halte, ist es für mich als Vorstand bequem, aber es kostet meine Aktionäre Rendite. Ne? Da hat Japan unglaublich viel Hausaufgaben gemacht. Die Bewertung des japanischen Aktienmarktes ist günstig. Und wenn du dir jetzt mal die letzten 5 Jahre anschaust, dann ist Japan kein Top-Performer gewesen.
Aber läuft jetzt wieder deutlich
im Mittelfeld, besser. Genau. Und wenn du dir die letzten 70 Jahre anschaust oder 80 Jahre, also wenn du praktisch kein Cherry-Picking beim Zeitraum machst, dann...
Hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/football.
Also von 1950 bis heute hat Japan die USA outperformed. Von 1960 bis heute auch.
Das ist stark, ja.
Dann kam eben 20 Jahre von 1960 bis 1990, 30 Jahre, ein unglaublicher Run für Japan und diese Blase bildete sich. Und dann kam eben 30 Jahre das Gegenteil. Also ein Slow-Motion-Crash. Und naja, also man sollte immer in die Zukunft gerichtet investieren und wenn ich jetzt einfach in die Zukunft gerichtet den Status quo betrachte, Japan ist ein günstiger Markt, die Unternehmen haben ihre, nicht alle komplett, aber haben ihre Hausaufgaben gemacht. Japan ist als Gesellschaft unglaublich stabil. Die japanischen Staatsschulden, obwohl ich ein Gegner von hohen Staatsschulden bin, die werden überschätzt. Das hat auch wieder eigentlich banale Gründe. Ne? In keinem Land der Welt hält die Notenbank einen so großen Prozentsatz der gesamten Staatsschulden wie in Japan, nämlich rund 50%. In den meisten anderen Ländern ist es so irgendwo
von. Die Frage, wer die Schulden hält, beziehungsweise in eigene Währung, Fremdwährung, genau. Wie auch immer.
Also die Staatsschulden, die Notenbank hält, die kannst du eigentlich komplett abziehen von den tatsächlichen Staatsschulden. Das ist linke Tasche, rechte Tasche. Das ist Mutter, Tochter, ne? Wenn ich die Verschuldung des Siemens-Konzerns berechne, dann werden ja Verschuldungen innerhalb des Konzerns auch rausgerechnet. Also auf konsolidierter Ebene, Konzernbasis werden Schulden, die eine Siemens-Tochter gegenüber der Mutter hat oder die Mutter gegenüber der Tochter, werden rausgerechnet. Und so sollte man es eigentlich auch bei Zentralbanken machen, die ein Teil des Staates ja sind. Ne? Also, und dieses Phänomen gibt es bei allen Staaten, aber bei Japan ist halt dieser Prozentsatz besonders hoch, nämlich rund 50% und ich glaube in den USA irgendwo 25%. Also da schon mal ein bisschen was rausrechnen und dann das, was du gesagt hast, die japanischen Staatsschulden werden fast alle 90% oder 95% von Japanern gehalten. Die Japaner sind ein extrem leidensfähiges, loyales Land, sehr, sehr homogen, gibt so gut wie keine Ausländer in Japan. Wenn es in Japan schlecht läuft, dann werden die Japaner nicht die japanischen Staatsanleihen verkaufen.
Ne? Ja, das ist, wer schon mal dort war, das ist schon eine andere Welt, kann man auf jeden Fall sagen. Wie würdest du denn jetzt, vielleicht ganz grob für die Leute, die fragen, wie macht denn der Gerd Kommer das jetzt konkret, auch mit seinem ETF, so eine grobe Konstellation nach Region? Du hast vorher, glaube ich, gesagt, maximal 45% USA. Wie kann man sich das jetzt so vorstellen, dein optimales Portfolio nach Region?
Wir haben den ETF so designt, dass die USA ein Gewicht von ungefähr 45% einnehmen und nicht 75% wie in einem MSCI World Index derzeit. Das kommt über verschiedene Mechanismen zustande letzten Endes. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine fixe Festschreibung von 45%, sondern es ist das Resultat von verschiedenen Regeln, die in diesem Indexfonds gelten, die in der Summe eben dazu führen, dass Klumpen sozusagen reduziert werden. Also es fängt an damit, dass jede einzelne Aktie, und das sind rund 4.000, also 5.000 Unternehmen im Index und 4.000 in dieser repräsentative Stichprobe, die den Index abbildet als ETF, dass es da ein 1% Cap gibt. Also Apple kann nicht 5% Gewicht haben in unserem ETF, weil das maximale Gewicht eines Einzelwertes ist halt bei 1% gecapped. Zwischen zwei Rebalancing-Zeitpunkten alle 3 Monate kann das Gewicht steigen. Aber
ja, dann wird es wieder.
Ja, wie so die Hecke wird wieder zurechtgestutzt auf 1%. Ne? Und generell wird, also das führt schon dazu, dass sowohl die USA als auch der Tech-Sektor geringer gewichtet werden gegenüber einem reinen marktkapitalisierungsgewichteten ähnlichen Index. Und dann bei einzelnen Aktien haben wir auch sozusagen so eine Modifikation. Nicht nur die Marktkapitalisierung bestimmt das Gewicht dieser Aktie. Also Nvidia hätte nach Marktkapitalisierung irgendwo weltweit ein Gewicht von 5% oder sowas, sondern auch wie hoch der Anteil derjenigen Volkswirtschaft ist, aus der diese Aktie kommt. In dem Fall USA bei Nvidia. Und die USA machen halt, was das Weltbruttoinlandsprodukt ausmacht, hat die USA irgendwo so einen Anteil von 25-28%, sowas, ne? Während bei der Börse hat die USA einen Anteil von 65%. Und wir nutzen jetzt quasi die 25% moduliert praktisch das Gewicht einer einzelnen amerikanischen Aktie. Das wird dann runtergewichtet, weil die amerikanische Volkswirtschaft eben nicht so bedeutend ist. Und umgekehrt, ein Land wie Indien oder China oder eigentlich fast alle Schwellenländer, die sehr kleine Börsen haben, aber volkswirtschaftlich schon eine gewisse Bedeutung haben. Schwellenländer in Summe machen fast 50% der Weltwirtschaftsleistung aus.
Das wird ja auch immer mehr. Also ja, das ist ja ein klarer
das
Trend
wird
auch.
Ja. Hochmoduliert über einen Algorithmus, sodass halt insgesamt regional, also was Regionen anbelangt, was einzelne Länder anbelangt, was Einzelwerte anbelangt und was Branchen anbelangt, eine ausgewogenere Struktur da ist. Und Gott sei Dank in den letzten, den ETF gibt es seit 26 Monaten. Er hat in diesen 26 Monaten den MSCI World, der ja bekanntlich Tech-lastig und USA-lastig ist, was unser ETF nicht ist, leicht unterperformt. In den letzten 12 Monaten hat er den MSCI World outperformed.
Weil die US-Aktien auch sicherlich schlechter gelaufen sind.
Der Index der ETF liegt deutlich über dem durchschnittlichen in Deutschland vertriebenen globalen aktiv gemanagten Aktienfonds. Mhm. Also den mittleren aktiv gemanagten Aktienfonds haben wir deutlich geschlagen. Und das ist, Entschuldigung, bis ich da den Finger hebe, so ein bisschen mein wichtigstes Ziel. Ne? Mhm. 90% aller Privatanleger investieren aktiv. Und wenn ich jetzt sagen kann, mit meiner Strategie schlage ich den durchschnittlichen aktiven Investor relativ deutlich, dann liege ich ja, also mit anderen Worten, die Mehrzahl der Leute habe ich ja schon geschlagen. Ne?
Mhm.
Und also wie ich sagte, ich möchte am Ende eines langen Zeitraums irgendwie im oberen Dezentil oder im oberen Quartil liegen. Und das haben wir mit unserem Fonds wahrscheinlich, wenn man alle Investoren und nicht nur die MSCI World Anleger betrachtet, auch erreicht. Generell ist es ein Marathon und kein Sprint. 26 Monate ist eine kurze Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt 750 Millionen Euro in dem ETF.
Schon sehr starker Glückwunsch. Also das ist schon.
Ja, das ist eigentlich gut angekommen, schlecht, das Konzept. Und ja, es gibt Fonds, die noch höhere Renditen haben, Tech-Fonds zum Beispiel.
Gut, die gibt's immer, klar. Ja. Aber das ist ja auch, es muss sich auch jeder für eine Philosophie entscheiden. Ja. Und ich glaube, du hast da sicherlich auch eine Zielgruppe, die sagt, das ist genau eine große, die das ist genau das, was ich will. Und wer was anderes will, der findet dann eben auch.
Genau, es ist ein Buy-and-Hold-Produkt für die Altersvorsorge, für Sparpläne und so weiter. Und kein spekulatives oder Zockerprodukt und so weiter. Und so muss jeder Investor für sich entscheiden, welche Reise er unternehmen möchte.
Jetzt kommen wir zum Schluss langsam. Ich habe noch 2 Sachen. Mhm. Gerd, jetzt eine amüsante Frage. Wenn du jetzt mal deine ganzen oder dein Konstrukt und Modulation außen vor lässt, einfach mal nach Gefühl jetzt, hat jetzt gar nichts mit Investieren zu tun. Welche Gewichtung würdest du denn Deutschland geben? So, wenn man sich mal die ganze Entwicklung so anschaut. Weil so richtig gut läuft's ja nicht, wenn wir uns mal jetzt, stecken wir jetzt immer noch in der Rezession, schon in einer relativ langen, auch wenn die Welt natürlich noch lange nicht untergeht, aber es machen sich viele Sorgen. Wie schätzt du das denn jetzt ein mit einem wirklich professionellen Blick? ohne
jetzt also realwirtschaftlich hat Deutschland ein riesengroßes Problem. Die Volkswirtschaft ist heute kleiner als vor 5 Jahren. Der Kuchen schrumpft, den wir verteilen können für soziale Maßnahmen, Infrastruktur, Rüstung, egal was. Das ist alles sehr, sehr übel bei PISA, bei diesen Untersuchungen, wie die Leistungen von Schülern sind, werden wir nach hinten durchgereicht. Das ist noch trauriger, weil das nämlich, weil das Wissen unserer Kinder ist ja wirklich unsere Zukunft. Und man merkt halt einfach nicht, dass in der Politikerkaste irgendwo ein Bewusstsein für die Schwere dieser Probleme besteht. Es wird alles in die also genegiert, geleugnet, die anderen sind schuld gesagt und in die Zukunft verschoben. Ne? Also die Lösungen werden in die Zukunft verschoben. Das ist schon übel. Aber als Investoren oder Anleger sind wir Gott sei Dank nicht auf Deutschland beschränkt. Das ist the beauty of the capital market.
Kann man so sagen, ja.
Bei Immobilien hast du diesen Luxus nicht. Ne? Mm. Also weil du wirst kein Experte sein für portugiesische Immobilien oder australische Immobilien. Also du kannst nur Experte für deutsche Immobilien sein, wenn du hier lebst, im Wesentlichen. Ne? In einem Weltportfolio werden auch deutsche Unternehmen, DAX-Unternehmen irgendwo ein Gewicht von 2-3% nach Marktkapitalisierung haben. Und Gott im Himmel, das ist ohnehin schon so gering. Also das ist nur die Hälfte von unserem volkswirtschaftlichen Gewicht, was wir haben, noch haben. Mhm. So muss man schon sagen. Also dass man jetzt als Börseninvestor jetzt nicht unbedingt sagen muss, weil das ohnehin schon eine kleine Nummer ist, das muss man jetzt auch noch stark untergewichten. Ne?
Aber es wäre jetzt keine Value-Wette, wo du sagst, naja, es läuft gerade nicht so gut, aber das ist so günstig, dass man es jetzt eigentlich verdoppeln müsste. Also
der deutsche Markt ist immer noch sehr günstig, obwohl er schon seinen Run hatte und wo wir von Allzeithochs reden im DAX und so weiter.
DAX läuft ja gut.
Ja, Fußnote, Allzeithochs bedeuten nichts. Sie sind ja keine Bewertungskennzahl. Aber der DAX kommt eben auch von einem brachial niedrigen, armseligen Bewertungsniveau. Und irgendwann mal, da sind wir wieder beim Stichwort Regression zum Mittelwert, wenn etwas, also die deutsche Wirtschaft läuft nicht gut und die DAX-Unternehmen sind nicht die besten Unternehmen der Welt, aber wenn irgendetwas mal so günstig wird, ne, also dann wird es trotzdem irgendwann mal zu einer attraktiven Kombination. Ne?
Auch, und die sind natürlich auch nicht so abhängig vom Standort dann, wie jetzt zum Beispiel kleinere Player vielleicht.
Ja, also insofern ist aus Bewertungssicht Deutschland steht ja leider, müsste man sagen, weil es ist günstig bewertet und das ist ja irgendwo ein Reflex letztlich von realwirtschaftlichen Problemen und auch vielleicht teilweise schlechter Unternehmensführung. Denke mal an die Deutsche Bank. Das ist ja zwar in den letzten, ein, zwei Jahren haben deutsche Bankaktien gut aufgeholt, aber das ist ja auch nur die Konsequenz von 15 Jahren Missmanagement, ne? Disaster Management. Und die Devise muss lauten für einen Aktienanleger global investieren.
Eine ganz kurze Frage noch. Gibt es eigentlich noch sichere Häfen aus deiner Sicht? Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, der weltweite Aktienmarkt ist natürlich langfristig der sicherste Hafen. Da, glaube ich, können wir uns drauf einigen. Trotzdem ist es schon interessant, wie sich das in letzter Zeit geändert hat. Also wir sprechen sehr viel, du auch heute auch wieder, über die Staatsschulden. Der Dollar, da hätte früher jeder gesagt, ah ja, hier Dollar und US-Staatsanleihen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon so, dass viele sagen, der Yen, auch wenn Japan sicherlich ein starkes Land ist, ich finde es auch generell unterschätzt, aber trotzdem, der Yen ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, die Schulden trotzdem jetzt auch nicht gering, auch wenn man es natürlich differenziert sehen muss. Also irgendwie Gold, ja, fällt einem noch ein und dann viele würden wahrscheinlich mittlerweile fast schon auch Bitcoin sagen, auch wenn das vom sicheren Hafen vielleicht schon noch ein bisschen entfernt ist, oder? Also bisschen, wie schätzt du das ein?
Bisschen gestretched sozusagen, ja, also ich denke, wer sich mit Bitcoin auskennt oder Krypto im Allgemeinen auskennt und sich über die brachiale Volatilität von Kryptos im Klaren ist, also 6-mal so volatil wie ein 100% MSCI World Investment, so in den letzten, ich weiß nicht was, 10 Jahren hattest du 6-7-mal 50% Drawdowns und mehr von Bitcoin, sowas. Also das hältst du nur aus, wenn Bitcoin eine hinreichend kleine Proportion von deinem Portfolio ist. Ne? Außer die fanatischen Bitcoin-Jünger, die halt in Bitcoin quasi oder in Krypto im Allgemeinen, Bitcoin im Besonderen quasi die Erleuchtung und Rettung der Welt sehen. Ich tue das nicht. Also weder wird die Welt friedlicher werden durch Bitcoin, noch wird Bitcoin irgendwo mal die Währung, der Währungsstandard werden. Beides ist ausgeschlossen. Ne? Und diese Jünger, also diese Kult, dieser Bitcoin-Kult von manchen Menschen, die also in Bitcoin mehr so eine gesellschaftspolitische Geschichte, ich rede jetzt nicht vom Bitcoin als Investment. Diese beiden Dinge.
Lösung aller Probleme, ja, sozusagen.
Ne? Bitcoin ist so ein bisschen wie Gold, ne? Ist etwas, was keine industrielle Nutzung hat, aber hat sich inzwischen im Kapitalmarkt hinreichend etabliert. Also ich glaube nicht, dass Bitcoin auf Null gehen wird, und das kann man, weil es auch wenig korreliert mit dem Aktienmarkt, kann man im Portfolio haben, in vernünftigen Dosen. Aber ich glaube nicht, wie gesagt, diese ganzen gesellschaftspolitischen Erlösungsfantasien, die also bestimmte Bitcoin-Fanboys verbreiten, das ist eigentlich ziemlicher Unsinn. Ne?
Aber Bitcoin hat eine Berechtigung für dich, ja, eine gewisse, und Gold.
Gold auch, ne? Ja. Als Beimischung in einem Portfolio. Gold ist sehr teuer, ne? Also man weiß zwar nicht bekanntlich, was der intrinsische Wert von Gold ist, weil es keinen Cashflow erzeugt, aber relativ zum in inflationsbereinigten Kategorien. Wenn ich also seit 1975 kann man sagen, floatet der Goldpreis frei am Weltmarkt. Mhm. Vorher wurde er stark von den Zentralbanken gesteuert, weil bis 71 gab es den Bretton Woods Standard, dann gab es auch noch bis 75 Goldverbote in verschiedenen Ländern und so weiter. Aber so grob gesagt, ab 75 bildet sich der Goldmarkt im Wesentlichen frei am Weltmarkt. Ne? Und wenn ich jetzt den Goldpreis aufinflationiere auf heutiges Geld, also praktisch die ganze Inflation, die noch kam, ne? Also den 1975er Goldpreis in heutigen Geld berechnen würde, dann wäre der durchschnittliche Goldpreis von 1975 bis heute circa $850. $850. Jetzt stehen wir bei 3.300.
Bisschen mehr, ja.
Dollar. Ne? Also das ist für mich Es ist natürlich keine Zauberformel, um Gottes Willen, mit der man jetzt die Überbewertung des Goldpreises beweisen könnte. Aber es ist so ein bisschen ein Indikator, dass der unglaubliche Run von Gold in den letzten paar Jahren, grob gesagt seit den Nullerjahren, aber verstärkt in den letzten Jahren, dass der schon sehr lofty heights erreicht hat, also da wird die Luft schon sehr dünn, und ich glaube nicht, dass das unbedingt noch sehr viel, also dass sich dieser Run nochmal fortsetzen kann. Ne? Heißt aber nicht, dass in den nächsten 3-4 Jahren Gold nicht vernünftige Renditen produzieren kann, und auf jeden Fall als Beimischung mit niedriger Korrelation zu Aktien und zu Anleihen kann Gold Sinn machen, und vorzugsweise als ETF, so schön bequem, dann brauche ich kein deppertes Schließfach. Ich muss auch nicht zu Hause.
Noch kein Geldspeicher zu Hause.
Ja, und wenn die Putzfrau den Ganoven ausplaudert, was dann alles schief gehen kann, das muss ich alles nicht haben. Ne? Das geht über Gold-ETFs, wo ich ja auch einen Auslieferungsanspruch habe und steuerlich genau das Gleiche ist physisch, geht es ja viel besser. Nur, aber da sind natürlich einige Goldhändler dann nicht so happy.
Gerd, herzlichen Dank. Dann fassen wir zusammen. Kann man noch Aktien kaufen? Ja. Kann man noch US-Tech-Aktien kaufen? Da bist du ein bisschen reservierter.
Genau so kann man es zusammenfassen.
Gerd, herzlichen Dank. Das hat mal wieder großen Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.
Und danke, Leute, euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir bekommen einen Daumen nach oben. Und wenn ihr die besten Investoren, Experten Deutschlands nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren. Herzlichen Dank, Gerd. Herzlichen Dank euch fürs Zuschauen, und wir freuen uns natürlich sehr auf eure Kommentare und sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.